Ja, wir beten noch einmal. Herr, ich danke dir für dein Wort. Es sind Worte des lebendigen Lebens. Und wir möchten dich bitten, segne dein Wort an uns und an unseren Herzen. Danke, dass du selber hier bist, dass du unser Vater bist und dass du ja Interesse hast, dass wir, deine Kinder, mit dir leben und in dir leben und in dir wachsen. Wir wollen dich loben und preisen. Amen. Jörg, es halt immer noch. Kannst du ein bisschen noch rauskriegen? Das wäre schön. Ich habe euch ein Wunder mitgebracht. Letzte Woche, also ich muss sagen, vor 2 Wochen haben wir darüber gesprochen, in Christus sein heißt, in ihm verwurzelt zu sein. Letzte Woche am Erntedankfest habe ich dann darüber gesprochen, dass ja Gott Segen darauf gelegt hat, wenn wir etwas sehen. Letzte Woche im Gottesdienst habe ich Weizenkörner hier in diesen Pott gesetzt. Die Erde ist hier unten und die sind jetzt schon 8 Zentimeter in einer Woche gewachsen. Und man sieht ein Wunder, in diesen Samenkorn steckt das Leben, was Gott hineingelegt hat. Was habe ich gemacht? Das Einzige, was ich sie getan habe, war sie reingesteckt und einmal gegossen. Alles andere ging von ganz alleine. Und das fand ich so super. Ich habe sonst keinen grünen Daumen, aber es ist was gewachsen, wo man sieht, ne, gegen Gottes DNS, was er in die Pflanzen gelegt hat, komme selbst ich nicht an. Wenn Gott was wachsen lassen will, dann wächst es. Damit sind wir im Prinzip schon bei unserem heutigen Thema, denn es geht darum, wenn wir über Wachstum sprechen, im Glauben wachsen, dann geht das immer nur in der Verbindung mit Christus. Also lebendig sind wir in Christus. Christsein ist immer eine Bewegung zu Jesus hin, von Jesus her. Das ist immer im Fluss, aber es ist was Lebendiges. Und dieses Thema lebendig in Christus, Kolosser 3, 1 bis 17, wollen wir uns heute anschauen, weil das wieder so ein monstermäßig langer Text ist, lese ich bei jedem Punkt die entsprechenden Verse, damit es ein bisschen überschaubarer wird. Ich habe es gegliedert in 3 Punkte. Das erste habe ich mir genannt, Wachstum, wenn du einmal weiterklickst, beginnt mit dem richtigen Blick, man müsste sagen mit der richtigen Ausrichtung. Und ich lese euch mal die ersten 4 Verse aus diesem Text gleich vor, bevor wir dieses Bild gesehen haben. Einmal habe ich doch ein Bild davor. Ist kein Bild drin? Entschuldigung. Da war ein Bild von Dürer. So, genau. Das Bild von Albrecht Dürer habe ich vor Jahren schon mal gezeigt, vom Ritter Tod und Teufel. An diesem Bild ist das Besondere, man sieht einen Ritter, vielleicht, der schnurstracks auf sein Ziel zureitet, das in der Ferne ist. Um ihn herum sind Dinge, die ihm ablenken wollen. Teufel, frag mich nicht was, Gespenster, grässliche Unwesen. Aber der Ritter lässt sich nicht beirren, weil er sein Ziel im Auge hat. Und er reitet auf sein Ziel zu und lässt sich von nichts ablenken. Rechts und links, die Dinge verlieren ihre Bedeutung. Und der Text, den wir jetzt lesen, der sagt im Prinzip genau das. Wir brauchen die richtige Ausrichtung, damit wir im Glauben wachsen können, damit rechts und links uns nicht von Christus wegzieht. Jetzt lesen wir die Verse 3, Kapitel 3, 1 bis 4. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was dort oben ist und nicht dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, in der der Christus euer Leben erscheint. Und dann wird auch offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Bei Luther steht, sucht, was droben ist. Also guck nach oben. Und zwar oben nicht deshalb, weil der Himmel jetzt wichtig ist, wo der sei, sondern wir sollen dahin gucken, wo Christus ist. Und weil Christus im Himmel ist, sollen wir auf Gottes Reich, in Gottes Sicht schauen, auf Gott hinschauen, uns auf Gott ausrichten. Also Paulus sagt den Kolossern, ihr sollt nicht um euch herum nach Hilfe suchen, sucht nicht bei Philosophen, sucht nicht bei irgendwelchen Menschen, bei irgendwelchen netten Theorien, sucht nicht bei dir selbst. Um Antworten zu finden, um im Glauben wachsen zu können, musst du nach oben schauen, schau nach oben hin. Oben im Himmel ist Christus. Und dann sagt er, der wurde doch für uns gekreuzigt, der ist für uns gestorben, der ist auferstanden. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes und ist noch verborgen sozusagen von Menschenaugen, wir auch. Wer wir einmal wirklich sein werden im Himmel, werden wir erst erleben, wenn wir im Himmel sind. Aber er spricht also, sagt, dieser Jesus wird sich dann offenbaren, wenn er wiederkommt. Was Paulus macht, und das ist das, was eigentlich die ganze Kolosserreihe schon ausgemacht hat, er verweist wieder auf Jesus. Er sagt, es dreht sich wieder alles um Jesus. Und er nennt drei Gründe, warum man sich nach oben ausrichten soll, nach Jesus. Zum Ersten, weil wir mit Christus verbunden sind. Also nochmal mit dem Blumentopf. Ne? Die Blumen sind ja nur gewachsen, weil sie in der richtigen Erde waren. Verwurzelt in Christus wächst Leben. Wir leben als Christen in einer Beziehung mit Jesus. Und das sollen wir nicht vergessen. Also Jesus ist unser Mittelpunkt. Darum kann Paulus im Philipperbrief schreiben, in Kapitel 1, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Na, das sagt er den Philippern, schaut nach oben, da wohnt der, der Inhalt deines Lebens ist. An dem richte dich aus. Und warum sollen wir Christen das tun? Weil Jesus weiß, was du und ich nötig haben. Jesus weiß, was du und ich wissen müssen. Jesus hat die Fähigkeit, in uns das zu wirken, was wir nicht können, was wir brauchen. Und er kann in uns das tun, was Gott sozusagen wohlgefällt, was unserem Leben gut tut. Darum soll ich auf Jesus schauen, weil das für mein Leben gut ist. Wenn es in deinem Leben und in meinem Leben mal schwer wird, wenn wir glauben, wir schaffen es vielleicht doch nicht in den Himmel, weil uns irgendeiner das eingeredet hat oder weil wir Dinge falsch gemacht haben, dann kann man auf zwei verschiedene Arten und Weisen reagieren. Und Paulus schildert uns die richtige. Die falsche wäre, wie es die gesetzlichen Menschen tun, die aus dem Gesetz leben. Die sagen, wenn ich nicht in den Himmel komme, dann strenge ich mich einfach noch mehr an. Die drehen sich im Hamsterrad dann noch schneller, dass die fast rausfliegen, aber sie werden an ihrem Ziel trotzdem nicht ankommen. Oder man macht das, was Paulus sagt. Wenn du nicht weiterkommst, dann geh zum Ausgangspunkt zurück. Geh dahin, wo droben ist, wo dein Herr ist, geh zurück zu Jesus, lad bei ihm alles ab, was dich belastet, tank bei ihm neu auf und dann geh wieder los. Das ist evangelische Freiheit. Nicht versuchen, das alles selber zu machen, sondern von Jesus her dann gestärkt wieder in den Alltag zu gehen. Warum sollen wir noch uns nach oben orientieren? Ein zweiter Gedanke wird uns genannt, hier, wenn du weiterklickst, Gedanke. Weil Christus zur Rechten Gottes sitzt. Wir haben das schon oft gehört, das Sitzen zur Rechten Gottes heißt, dass Jesus jetzt der Herrscher ist mit Gott auf einer Stufe, weil sie ja gleich sind, zusammengehören. Und das heißt, wenn Gott im Himmel, Jesus im Himmel sitzt, dann tritt er für dich ein. Dann kann man diese Verse aus Römer 80 in Erinnerung rufen. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Oder wenn Gott uns freispricht, wer will uns dann noch verdammen? All das, daran kann man sich erinnern, wenn man auf Jesus schaut. All die Feinde, die dir und mir das Leben schwer machen, die hat Jesus schon lange besiegt. Und darum ist es gut, nach oben zu gucken. Und nicht auf die Feinde, sondern zu sehen, Herr, du hast es doch geschafft. Und daran sollen wir uns erinnern. Ein drittes, warum wir nach oben schauen sollen, weil bei Christus im Himmel unser endgültiges Ziel ist. Wir müssen, wie der Ritter, erinnert euch an das Bild von Dürer, das Ziel im Auge behalten, mich fokussieren, wo komme ich hin. Mein Ziel ist nicht, hier zu bleiben und hier meine 70, 80, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich habe, zu leben, sondern mein Ziel ist, wie Paulus das auch im Philipperbrief schreibt, in Kapitel 2, Vers 20, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und sagt, so sollt ihr leben, im Wissen, dass ihr ein Ziel habt. Und wer weiß, dass er im Himmel ein Ziel hat, der kann jetzt hier auch anders leben. Denn der weiß, ich muss ja im Leben nicht alles reinpacken, weil es kommt ja noch, das Schöne kommt eigentlich erst, wenn ich bei Jesus bin. Und das sollen die Kolosser verstehen. Man könnte sagen, wenn man nach oben schaut, das soll wie eine Kompassnadel in deinem Leben. Der Kompass soll ja immer nach Norden zeigen. Und wir sollen uns, unser Norden ist immer Christus. Er sagt, orientiere dich an Christus, das ist dein Kompass. Und wenn das dein Kompass ist, dann kann dein Leben wachsen und gelingen, weil dann bist du auf der richtigen Spur. Oder, um es mit C.S. Lewis zu sagen, Er hat so formuliert, wenn du den Himmel im Blick behältst, bekommst du die Erde dazu, also den Segen für das, was du hier auf der Erde brauchst und nötig hast. Wenn du nur die Erde im Blick hast, verlierst du beides. Das fand ich eine schöne Zusammenfassung. Das war der erste Gedanke, Wachstum. Wir brauchen die Ausrichtung an Christus. Ein zweiter Gedanke, Wachstum braucht das Ablegen des Alten. Wir haben es ein bisschen gesehen in dem, was Christina uns gezeigt hat. Es gibt ein Buch, das heißt nicht wie bei Räubers, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn du einmal weiterklickst, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Da wird im Prinzip erzählt, was Christsein bedeutet in der Geschichte für Kinder. Und da ist die Rede von Tom, dieser kleine Junge, der da an dem Pferd steht und den Zügel, den Halfter hält. Zügel? Halfter, eigentlich wurscht. Ihr wisst, was ich meine. So, der das Pferd hält an der Schnur. So. Ich bin nie geritten, ich kenne die Pferdeterminologie nicht so richtig. So, also dieser Tom, der beschreibt das so bildlich, was es bedeutet, wenn man ein neuer Mensch wird. Dieser Tom darf beim König, der König steht für Gott sein. Und dann kommt der Tom das erste Mal zu diesem König, wird eingeladen, hat noch seine dreckigen Kleider an. Und dann lädt ihn der König ein, legt deine alten Kleider ab, bade, zieh dir neue Kleider an. Und dann sagt der Junge in der Geschichte, meine Kleider ausziehen? Nein, die gehören doch mir. Die werde ich nie hergeben. Und dann steht er trotzig da, der Mann wartet, als hätte er Zeit und zwingt ihn zu nichts. Und sagt dann, der Alte bei Räubers, der heißt bei der Räuberfamilie gelebt, der hätte mich gezwungen, der hätte das getan. Das Wasser lockte, der Tom wollte gern hinein, aber seine Kleider hergeben, das war ja alles, was er hatte. Er hat gesagt, seine Kleider sind nur noch Löcher mit bisschen Stoff dran. Es war nicht mehr viel dran, aber es waren seine. Nur nicht hergeben, das hat er gelernt bei Räubers. Alles, was dir gehört, behalte, gib's nicht her. Und erst als ihn die Flöhe ganz gewaltig beißen und er das Jucken nicht mehr aushält, geht er in die Wanne, badet, zieht natürlich vorher die Kleider aus und ist einverstanden, dass seine alten Kleider verbrannt werden und er darf neue Kleider anziehen und fühlt sich wie ein neuer Mensch. Und nachher bekommt er sogar noch eine Krone aufgesetzt als Kind. Diese bildliche Geschichte, die finden wir in unserem Kolossertext, dass genau das geschehen soll im Leben eines Menschen, der Christ wird. Kolosser 3, 5 bis 11. Darum tötet alles, was nur auf diese Erde gehört und euch noch in den Gliedern steckt. Unzucht, Unsittlichkeit, Leidenschaft, Lust auf Böses und Habgier nichts anderes ist als Götzendienst. Deswegen kommt der Zorn Gottes über die Menschen, die ihm nicht gehorchen. So habt auch ihr früher euer Leben geführt, als es noch von all dem beherrscht war. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen, Zorn, Wut und Bosheit. Und es soll kein Wort über eure Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. Belügt einander nicht. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt, seinem Bild ähnlich werdet. Wo das geschieht, spielt es keine Rolle mehr, was jemand ist. Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Fremder, Sküte, das sage ich nur jetzt kurz, Sküte, das waren die Barbaren unter den Barbaren, also die schlimmsten Barbaren, die lebten am Schwarzen Meer. Ne? Schlimmer als Sküten gab es nicht. So. Sklave oder Mensch, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Paulus spricht davon, dass du und ich ja mit Christus auferweckt wurden. Wir sind mit ihm gestorben, das steht in unserem Text in Vers 3. Und wir sind jetzt mit ihm eine neue Schöpfung geworden. Und jetzt sagt, wenn ihr neue Menschen seid, dann zieht doch konsequenterweise auch die alten Klamotten, das Alte, die Reste des alten Lebens, die immer wieder hochkommen, wie bei diesen Pflanzen, wenn da Unkraut durchkäme, dann sollte ich das nicht wachsen lassen, dann mache ich das normalerweise weg. Und er sagt, zieht doch das Alte, das immer wieder aufwachsen will, das passt doch gar nicht mehr zu euch. Und er sagt das mit diesen harschen Worten hier, wir gucken nochmal, Kolosser 3, Vers 5. Darum tötet alles, was nur auf diese Erde gehört und euch noch in den Gliedern steckt. Das klingt hart, das ist auch ein Stück weit hart, aber Paulus sagt das nicht. Das ist nicht ein gesetzliches Handeln. Ne? Ich soll nichts abtöten, um gerettet zu werden. Und er sagt, weil ihr doch schon tot seid, ihr seid ja schon mit Christus gestorben, was schleppt ihr den alten Müll dann denn noch mit rum? Dann legt das doch ab. Das hindert dich doch nur. Also seine Gesinnung ist etwas anderes. Er sagt, leb doch, was du bist. Du bist doch gar nicht mehr der alte Mensch. Warum willst du noch im Gefängnis sitzen und mit diesen alten Dingen rummachen, die gar nicht mehr zu deinem Leben passen? Wir sind doch nicht mehr Knechte der Sünde. Wer geht denn freiwillig zurück und lässt sich wieder versklaven? Er hat gesagt, das macht keinen Sinn. Das sind, und Paulus nennt dann Dinge, Sünden, man nennt das ein Lasterkatalog, er nennt Sünden, die Menschen gelebt haben. Er sagt, so wart ihr früher gewesen. Bevor ihr Christus kennengelernt habt, habt ihr so gelebt. Der alte Mensch, der nur um sich selbst gekreist ist, der von Gott nichts wissen wollte, der hat sich dadurch ausgezeichnet. Er sagt, und über diesem Mensch stand der Zorn, das Gericht Gottes, weil es ja an Gott vorbeilebt. Und er nennt dann als Beispiele Unzucht, Unsittlichkeit, Leidenschaft, Lust auf Böses, Habgier, die nichts anderes ist als Götzendienst. Und er sagt, stell dir doch mal vor, du lebst jetzt mit Christus. Mit Christus ein neuer Mensch, der wandelt mit dir. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus in einer dieser Sünden wandeln würde, dass das zu Jesus passt? Das passt doch nicht zu dem, der jetzt dein Geliebter ist, der dich liebt. Zu dem passt das nicht. Und dann solltest du doch damit auch nicht zufrieden sein. Du wirst doch auch nicht darin dann wandeln wollen. Das wird doch dein Geliebten nicht, der wird sich nicht daran freuen. Und Paulus spricht nicht nur von diesen großen, in Anführungszeichen großen Sünden, er spricht auch von ganz konkreten Dingen, Zorn, Wut, Verleumdung, Herabwürdigung und Lüge. Und ich möchte die jetzt gar nicht alle erläutern, dann wäre die Predigt noch viel länger. Das schaffe ich gar nicht. Ich möchte auch nicht das Alte so beleuchten, sondern eher gleich über das Positive sprechen. Aber eins möchte ich trotzdem sagen. Denn wenn Paulus sagt, das Alte ablegen, eins sagt er, gib dich nicht damit zufrieden, wenn Unkraut in deinem Leben wächst, was nicht mehr zu deinem Lebensstil passt. Er sagt, Sünde in deinem Leben ist nicht gut. Weil Sünde zerstört Beziehungen zwischen Menschen und unter Umständen auch dann mit Gott. Darum darf ich Sünde in meinem Leben nicht dulden. Das passt nicht zum neuen Menschen, das ist der alte Mensch. Und das sagt Jesus nicht, weil er uns beschämen möchte, damit ihr wieder sagen kann, siehste Frank, du bist einfach ein schlechter Typ. Sondern er sagt, damit ich das bei Jesus abgeben kann und er mich wieder neu machen kann. Dass Jesus mich einlädt, mich zu verändern. Ich sage mal diesen Satz, ein Christ soll sich in gewohnheitsmäßiger Sünde nicht wohlfühlen, darf sich daran nicht wohlfühlen. Das sagt Jesus hier. Sei nicht zufrieden damit, wenn die Sünde in deinem Leben wirklich Heimat gewinnt und bleiben möchte. Es gibt die Geschichte mit dem Kamel. Jemand hat gesagt, mit der Sünde ist es wie mit einem Kamel. In der kühlen Nacht schiebt das Kamel so die Nase in ein Zelt von dem Beduinen. Der Beduin widersteht dem nicht und dann kommt das Kamel ganz ins Zelt, schiebt sich rein. Jetzt ist der Beduine nicht mehr erfreut, ist aber immer noch zu faul, was zu machen. Und schließlich, als es ihm dann zu viel wird, will er das Kamel vertreiben und dann sagt das Kamel, ich sehe ein, für uns zwei ist hier nicht Platz. Du wirst also gut daran tun, dir draußen ein Plätzchen zu suchen. Ne? Ich möchte jetzt nicht unnötig Angst machen, aber nochmal, Sünde hat in unserem Leben eigentlich keinen Platz mehr, keinen dauerhaften Platz mehr. Das passiert. Wir müssen ja menschlich bleiben. Das Alte kommt immer wieder durch. Wir sündigen leider immer wieder, aber wir dürfen damit nicht zufrieden sein. Das meint Paulus. Ne? Es darf nicht mehr meine Lebensweise darstellen. Ich bin eingeladen, es zu ändern. Und er sagt, denn es geht doch wieder um Christus. Er sagt diesen Satz, er ist alles in allem. Alles in allem sagt, damit sagt Paulus eigentlich eine ganz einfache Wahrheit, sagt, Jesus ist doch das Zentrum. Nochmal, er ist der Mittelpunkt. Er ist der Inhalt, er ist das Ziel deines Lebens. Und wenn das so ist, dann lebe auch so, lass den alten Menschen tot und lege das ab. Und jetzt kommt das für uns vielleicht, der dritte Gedanke, wo er sagt, wenn du einmal weiterklickst, Wachstum zeigt sich im Anziehen des Neuen. Und da lese ich jetzt die letzten Verse, die Verse 12 bis 17. Da sagt er, Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. So zieht nun an herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. Lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig. Tut das in aller Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Entschuldigung. Denn er hat euch Gnade geschenkt. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Also, Paulus spricht Christen an als Auserwählte, als Heilige und Geliebte. Er sagt, du hast eine neue Identität. Wenn du mit Jesus lebst, bist du das, heilig, auserwählt, geliebt. Du bist ein neuer Mensch. Du hast den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Und wir leben, ne, das sind wir schon. Unser Problem ist, dass wir in der Spannung leben zwischen dem, was schon ist in Jesus und was im Alltag wir leben. Es ist gar nicht so einfach, das immer im Alltag umzusetzen, dass wir in Christus sind. Aber er sagt, kleide dich täglich mit dem Charakter Jesu. Wir sollen Jesus in dem Sinne ähnlicher werden, dass das, was Jesus ausgezeichnet hat, das soll in uns auch Raum gewinnen. Darum schreibt er in Kolosser 3, Vers 12, wenn du einmal weitermachst, so zieht nun an. Und dann nennt er gleich ganz viele Dinge, da kommen wir drauf. Der Kommentar, Werner de Boer hat geschrieben, weil ihr Königskinder, Prinzen und Prinzessinnen seid, dürft ihr heute nach Hause gehen und das mitnehmen, du bist Königskind, Prinz und Prinzessin, wenn Jesus dein Herr ist. Darum zieht euch nun auch königlich an und benehmt euch königlich. Nie geht's umgekehrt, dass ich meine, durch Garderobe und Benehmen ein Prinz werden zu können. Das gibt nie was anderes als Theater. Also du sollst nicht Prinz spielen, du bist Prinz oder Prinzessin. Und dann leb doch auch so. Wenn man gesetzlich versucht, ein Prinz zu werden, äußerlich, dann ist man das, was die Pharisäer uns deutlich machen. Jesus nennt die Hypokrites, Schauspieler. Sagt, das ist alles nur Theater. Aber wenn du mit Jesus lebst, dann bist du ein Prinz, Prinzessin, dann ist es kein Theater, dann ist es Lebenswirklichkeit, dann lebe das. Königskind wird man durch Geburt. Wer von Jesus, von Gott neu geboren ist, wird Gottes Kind. Und dann gilt diese Realität. Was ist angemessene Christenkleidung? Das ist jetzt für uns eine Herausforderung, daran dürfen wir uns prüfen. Das schafft der Pastor nicht besser als ihr, vermute ich. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung. Was nennt er als angemessene Christenkleidung? Herzliches Erbarmen. Das heißt, Menschen sollen sensibel sein für das Leid anderer Menschen. Bin ich das? Er nennt als zweites Freundlichkeit. Das meint ohne Härte, ohne harte Worte, mit Respekt, Ehre und Würde andere Menschen zu achten. Auch Menschen, die ganz anders sind als ich. Auch Menschen, die für mich schräg sind. Wo ich sage, so könnte ich nie sein. Auch die soll ich ehren, achten, respektieren. Zeichne mich das aus. Lest mal Facebook-Kommentare vieler Christen. Manchmal habe ich ein großes Fragezeichen. Wie wir Menschen sehen, die anders sind als wir. Auch an mich selbst. Er nennt als drittes Demut. Demut ist das Gegenteil von Stolz. Stolz macht sich groß. Demut kann sich vor Gott beugen. Kann sich vor Gott beugen und dann auch vor Menschen. Ihr kennt vielleicht die Grabeskirche in Jerusalem. Da gibt es eine ganz kleine Tür, wenn man da rein will. Man muss sich beugen, sonst kommt man da nicht rein. Und Demut bedeutet das Kleinmachen, Gottes Autorität anerkennen und sich unter Gottes Autorität beugen. Das ist Demut. Und dann beuge ich mich manchmal auch vor anderen, wenn es dann nötig ist, wenn Gott mir das möchte. Das bedeutet das. Ich habe alles von Christus, von Gott empfangen und deshalb beuge ich mich unter ihn. Er spricht von weiter Sanftmut. Sanftmut heißt, dass ich nicht für die Durchsetzung meiner Ziele mit harten Bandagen kämpfe, die Ellbogen ausfahre und mich auf Gedeih und Verderb durchsetze. Selbst wenn ich die Macht dazu hätte, tue ich es nicht. Er spricht von Geduld. Herr, schenkt mir Geduld, aber sofort, wir kennen den Spruch, ne, wir werden auch nicht ungeduldig mit anderen Menschen. Auch mit denen habe ich Geduld. Die brauchen manchmal Zeit, wie ich auch. Bei mir bin ich gnädiger als bei anderen. Aber es ist eine Herausforderung, dass wir das lernen sollen. Paulus spricht von, einmal weiter, gegenseitigem Verständnis. Man soll einander tragen und ermahnen als Christen. Wir sollen uns gegenseitig im Blick haben und Gutes tun und sagen, wie geht's dir, kann ich was für dich tun? Oder ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Gegenseitig unterstützen. Er nennt noch was. Wir sollen vergeben, so wie uns vergeben wurde. Na, das sagen wir als Christen so leicht. Es ist mit das Schwierigste, Menschen zu vergeben, die uns wirklich wehgetan haben. C.S. Lewis, den habe ich schon mal zitiert, der hat das so schön gesagt. Jeder sagt, Vergebung sei eine schöne Idee, bis er was zu vergeben hat. Ne? Es gab jetzt diese Geschichte, ich tue mich ein bisschen schwer, weil dieses ganze nationalistische, amerikanische mag ich gar nicht, ne, bei dieser Beerdigung von dem Charlie Kirk. Aber was für mich wirklich rausgestochen hat und bei all dem, was ich nicht gut finde, was mich sehr bewegt hat und berührt hat, war, dass die Frau von die Erika Kirk gesagt hat, ich lese es euch vor, ich vergebe ihm, dem Mörder, weil es das ist, was Christus getan hat und das, was auch mein Mann Charlie getan hätte. Die Antwort auf Hass ist nicht Hass. Die Antwort, die wir vom Evangelium her kennen, ist Liebe und immer Liebe, Liebe für unsere Feinde und Liebe für die, die uns verfolgen. Das sagt man nicht, weil es für die Presse schön ist. Das kann man wirklich nur sagen, weil man sagt, Jesus hat mir vergeben, ich muss auch ihm vergeben. Was dann daraus gemacht wurde und das ausgeschlachtet wurde, ist für uns, wie gesagt, schräg und ganz schrecklich, wenn dann auch ein Politiker sagen muss, er kann nicht vergeben, er hasst seine Feinde. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Und das finde ich aber erstaunlich, dass sie das konnte. Und ein letztes nennt er noch, was alles zusammenfasst, das Band der Liebe. Er sagt, die Liebe ist die Grundlage all dessen, was ich gerade genannt habe. All das, was ich genannt habe, äußert sich eben durch die Liebe. Darum hält sie das zusammen, wie ein Gürtel oder vielleicht wie der Mantel, der über die Kleider kommt. Und du und ich, das ist wirklich die Anfrage heute an dich und mich. Wie wirst du wahrgenommen von anderen Menschen und wie bist du wirklich? Was würden andere Menschen sagen über dich? Vielleicht jetzt, wenn er predigt, der predigt zu lang oder manchmal ist es auch interessant. Oder würden sie sagen, die strukturiert, die liebt es, Motorrad zu fahren, er liebt es, Tennis zu spielen, der kann super rechnen, als Student ist er klasse, als Typ ist er cool. Na, was würden die Menschen über dich sagen und was würde Jesus dich fragen? Wisst ihr, Jesus, der fragt all diese Dinge nicht. Die einzige Frage, die er eben stellt seinem Jünger, der ihn verraten hat, der ihn verleumdet hat, Petrus, dem stellt er die Frage, liebst du mich? Und das möchte ich einfach, dass wir das mitnehmen, diese Frage Jesu, die er dir und mir zuspricht, liebst du mich? Ist das Teil deiner Kleidung? Bin ich geduldiger geworden, sanftmütiger, barmherziger? Wenn ja, dann wächst das, der Charakter Christi in uns.
Und wenn du feststellen musst, dass es nicht so ist, dann wäre heute ein Grund, das Jesus zu sagen und zu sagen, Herr, ich möchte wirklich mehr das von dir haben. Ich möchte mich mehr danach ausstrecken. Ich möchte eine praktische Übung mitgeben, eine Hausaufgabe. Vielleicht hängst du dir Kolosser 3, 12 bis 14 an den Kleiderschrank. Morgens an den Kleiderschrank, wenn man in den Kleiderschrank geht, dann sieht man auf dem Kleiderschrank, heute ziehe ich an. Barmherzigkeit, freundlich, Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe. Und bevor du dann deine echten Klamotten anziehst, bitte Jesus, Herr, das möchte ich heute anziehen. Hilf mir, gib mir, dass ich das kann. Christliches Verhalten macht Menschen Christus ähnlicher, weil wir ja von dem leben, was wir sind. Und dann macht es uns auch menschlicher, weil wir Menschen dann anders begegnen können. Wie zeichnet sich das Tragen der Kleidung aus? Ich muss jetzt ein bisschen schnell machen. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Das heißt, der Friede Gottes soll der Schiedsrichter in deinem Herzen sein. Wenn du eine Entscheidung triffst, sollst du dich fragen, dient das dem Frieden oder dient es dem Frieden nicht? Und wenn es dem Frieden nicht dient, ist es trotzdem nötig. Manchmal muss man Dinge trotzdem sagen oder ist es unnötig? Ein zweites, was er nennt, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Wenn ich wachsen will, ist das gut, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Das kennzeichnet mich dann. Werner de Boer nochmal hat dazu gesagt, das Wort Gottes, einmal weiter, muss bei uns zu Hause sein, sodass wir bei ihm zu Hause sind. Ein drittes, was er nennt, singt Gott aus vollem Herzen. Die Dankbarkeit soll sich Bahn brechen, die soll hörbar werden. Prüf dich selber, wie wir hier singen, wie du manchmal singst. Ist das davon zu spüren? Wird das deutlich? Das kann ich für dich nicht beantworten, das musst du selber tun. Und jetzt fasst Paulus das alles in dem letzten Vers zusammen, in Kolosser 3, Vers 17. Das wäre sozusagen der Lernvers für diesen Abschnitt. Wir wollen ja im Kolosserbrief einen Vers lernen. Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Das ist eine Hausnummer. Aber Jesus sagt, dein Leben soll ein Gottesdienst sein. Nicht nur jetzt von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr, sondern von Montag bis Sonntag und dann wieder von Montag bis Sonntag. Dein ganzes Leben sollst du überlegen, ob es Gott Ehre macht. Das soll deine Motivation sein. Herr, ich möchte dir Ehre geben in der Freizeit. Bei der Arbeit, in der Uni, in der Schule oder zu Hause, dass ich mich frage, Herr, gib dir das Ehre. Wenn ich jetzt mogle, macht dir das Ehre? Die Antwort ist vermutlich einfach, nein. Man kann das auf viele Dinge ausweiten, dass man sich das fragt. Ein letztes Beispiel von einem jungen Mann, der bei einem Schuhmacher in die Lehre gegangen ist, der hieß Harry, also mit dir nichts zu tun, du bist ja Mediziner. Der Harry, der hat also bei einem Schuster gearbeitet, gelernt als Azubi. Und der Schuster, der war immer sehr gewissenhaft. Und das war noch vor der Zeit, wo man die Schuhe von Hand gemacht hat. Da musste man das Leder erst einweichen und dann wurden die Sohlen mit dem Hammer geklopft, damit das Leder, wenn es nachher trocken wird, sich nicht ganz so doll zusammenzieht. Der Schuster hat das gewissenhaft gemacht und der Azubi hat es gehasst. Und dann lief er bei einem anderen Schuster vorbei und hat gesehen, der macht das ganz anders. Der hat die Schuhe, das Leder nur nass gemacht und direkt angenäht. Und da hat er ihn gefragt, ist das denn genauso gut, als wenn man es dann noch klopft? Und da hat er gesagt, nö, aber dann kommen die Kunden schneller wieder, weil die brauchen ja dann wieder neue Sohlen. Und dann ist er zu seinem Chef zurückgegangen und gesagt, Chef, könnten wir das nicht auch so machen? Einfach, wir könnten uns doch Arbeit sparen. Und dann fand ich schön, was sein Chef gesagt hat. Er hat seine Bibel geholt und hat ihm genau diese Bibelstelle vorgelesen. Alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Und dann sagt Harry, ich schustere die Schuhe nicht für die 4 oder 6 Euro, die ich da bekomme von meinen Kunden oder Kröten oder Dukaten oder was es war. Ich tue es zur Ehre Gottes. Ich erwarte, dass ich jeden Schuh, den ich je repariert habe, auf einem großen Haufen am Richterstuhl Christi sehe. Und ich möchte nicht, dass der Herr an jedem Tag zu mir sagt, Denn das war schlechte Arbeit. Du hast das nicht zu meiner Ehre getan. Ich möchte, dass Jesus auch sagen wird, du warst ein guter und treuer Schuster. Das fand ich gut. Ich weiß nicht, ob wir da alle Schuhe sehen werden, aber das Bild fand ich schön. Jesus lädt uns ein, heute die Herausforderung anzunehmen. Ich komme zum Schluss. Ich zeige euch nochmal den Blumentopf. Es ging nicht heute um gesetzliche Frömmigkeit. Ich muss nicht die Pflanzen ziehen. Das klappt nicht. Die gehen dann nur kaputt. Ich muss nur das, was wachsen will, entsprechend fördern. Darum ging es heute. Das hat Gott hier deutlich gemacht. Es fing an, wir brauchen den Ausblick, die richtige Ausrichtung. Von Jesus her sollen wir unser Leben leben. Man könnte jetzt bei den Pflanzen vielleicht sagen, die brauchen Sonne, die Verwurzelung, sonst wird das nichts. Du und ich brauchen das auch. Und wir haben gehört, das braucht das bewusste Ablegen des Alten. Das alte Verhalten soll sich in meinem Leben nicht heimisch fühlen dürfen. Da muss ich sagen, nein, Sünde hat keinen Platz. Möchte ich nicht. Macht Jesus keine Ehre. Ich möchte dich ändern mit deiner Hilfe. Auch wenn es dann wiederkommt. Aber ich möchte es nicht dulden, dass es mein Wesen bestimmt. Und das Letzte, was wir gehört haben, dass wir das Neue anziehen, damit Christus in mir sichtbar werden kann. Darum ging es. Wer das hinbekommt, wird verwandelt durch den Heiligen Geist von Tag zu Tag immer wieder neu in kleinen Schritten. Und in 10 Jahren werdet ihr vielleicht anders sein als heute. Man merkt das manchmal nicht. Aber andere Leute werden vielleicht sagen, ja, da hat sich wirklich dein Leben was getan. Das wäre schön. Amen. Ich bete. Aber erst trinke ich einen Schluck Wasser. Herr, ich danke dir für diesen herausfordernden Text aus dem Kolosserbrief. Danke, dass wir aus der Ausrichtung von dir her leben dürfen und sollen. Und das wollen wir auch tun, im Alltag immer wieder Zeit nehmen, auf dich zu blicken, von dir her unser Leben zu gestalten. Ja, so wie der Ritter, nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren, sondern zu wissen, wir leben mit dir und auf dich hin. Das hilft dann, manches besser hinzubekommen. Hilf uns dabei. Und wir haben gehört, dass wir das Alte ablegen sollen, weil wir ja schon in Christus gestorben sind und neue Menschen sind, soll das Alte, was gar nicht mehr dazu passt, auch keinen Platz mehr haben. Du siehst, in unserem Leben ist es oft anders, aber wir wollen damit nicht zufrieden sein. Wir wollen das immer wieder, das Unkraut herausreißen, bei dir ablegen und dich bitten, uns weiter zu verändern und zu prägen. Hilf uns, dass wir ja, das mit deiner Hilfe können. Und wir sollen ja nicht nur was ablegen, sondern du hast uns herausgefordert, Dinge anzuziehen. Auch das ist so eine Herausforderung für uns, weil manches bekommen wir vielleicht besser hin und manches nicht so gut. Aber wir wollen das lernen, Herr, dieses Band der Liebe, das alles vollkommen umschließt. Hilf uns, dass die Liebe in uns Raum gewinnt, dass wir wirklich all diese Dinge leben können, vergeben, demütig sein und so weiter. Dass du in uns das wirken kannst. Die Liebe ist ja die Frucht, eine der Früchte des Geistes, die du uns schenkst. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du uns da hilfst, dass wir das besser hinbekommen und das in uns Raum gewinnt. Und ich danke dir, dass du uns herausforderst, dass alles, was wir tun, dir dienen soll, dir Ehre geben soll. Herr, das wollen wir mitnehmen in diese Woche, wenn wir studieren, wenn wir arbeiten, wenn wir zu Hause sind, dass all das, was wir tun, wirklich im Bewusstsein getan werden kann, dass es für dich ist. Ich möchte für dich Pastor sein und andere sollen für dich eben ihres tun. Hilf uns dabei, dass wir das hinbekommen. Mit deiner Hilfe und deiner Gnade. Amen. Jo, wir singen jetzt.